Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 6. September. Heute haben wir folgende Themen. Was wäre, wenn die Fukushima-Katastrophe in Mühleberg passieren würde? Am Rohstoffabbau im Kongo verdient die Schweiz mehr als die Menschen vor Ort. Profitmaximierung bei Glencore und Co. Das Kapital. Die Biennale Bern steht ganz im Zeichen der Wirtschafts- und Finanzkrise. Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Nachrichten. Der Grosse Rat in Bern hat gestern entschieden, dass nicht über die Pfarrerlöhne diskutiert wird. Mit 128 zu 15 Stimmen hat er eine Motion von Adrian Wüttrich abgelehnt. Die Motion forderte nicht die Abschaffung, sondern die Diskussion über dieses System. Heute bezahlt der Kanton Bern jährlich rund 70 Millionen Franken für die Löhne der reformierten und katholischen Pfarrer sowie der Rabbiner der jüdischen Gemeinden. Der Grosse Rat hat gestern auch entschieden, dass die Volksinitiative Bern Erneuerbar einen Gegenvorschlag bekommt, der die gleichen Ziele, aber ohne verbindliche Zwischenziele erreichen will. Bis in 30 Jahren werden alle Häuser in Bern nur noch durch erneuerbare Energien geheizt. Diese konsequente Umstellung ist bisher in der Schweiz einzigartig. Voraussichtlich im März nächsten Jahres kann das Berner Stimmvolk über die Volksinitiative und den Gegenvorschlag befinden. Die Schweiz möchte 2022 wieder Austragungsort für die Olympischen Spiele werden. Bundesrat Ueli Maurer zeigte sich sehr begeistert und hat für die Planung schon mal 30 Millionen Franken versprochen. Er sagte auch, dass der Bund 1 Milliarde Franken beisteuern würde. Ausgetragen würden die Winterspiele im Kanton Graubünden. Allerdings muss für eine definitive Kandidatur zuerst einmal die Bündner Stimmbevölkerung Ja sagen. In den amerikanischen Wahlkampf um das Präsidentenamt ist jetzt auch Barack Obama richtig eingestiegen. All das, was Mitt Romney versucht, schlecht zu reden, versucht nun Barack Obama differenzierter darzulegen. Er will ein solidarisches Amerika und erhält prominente Unterstützung. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton setzt sich tatkräftig für Obama ein. Auch die Kandidaten-Ehefrauen Michelle Obama und Ann Romney versuchten, die Emotionen der Wählerschaft zu gewinnen. Und noch zum Wetter. Und noch die Wetterprognosen für die nächsten Tage. Es bleibt sonnig und warm. Am Vormittag hat es jeweils im Mittelland einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder, die sich bis zum Mittag auflösen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Angenommen, in Mühleberg würde es zu einer großen Umweltkatastrophe kommen. Ein Unfall in der Größenordnung von Fukushima. Direkt vor den Toren Berns. Wie würde sich die Radioaktivität verbreiten? Was wären die Folgen? Dieses Szenario haben die Vereinigung Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz und Greenpeace in einer Studie durch das Öko-Institut in Darmstadt untersuchen lassen. Dazu gibt es auch einen Animationsfilm. Ich konnte kurz vor der Sendung mit Florian Kasser sprechen. Er ist bei Greenpeace für die Atomkampagnen zuständig. Ich fragte ihn, welche Umweltkatastrophe passiert in Mühleberg?
Die Studie zeigt, dass es zu einer radioaktiven Wolke kommt, die sich sehr schnell bewegt und in kürzester Zeit die Stadt Bern erreicht, aber sich auch über das Emmental bis zum Bodensee verbreitet. Einen großen Teil der Schweiz ist mit Radioaktivität verseucht.
Durch welche Katastrophe passiert denn das?
Wir machen eigentlich einen Vergleich mit der Radioaktivität, die in Fukushima freigesetzt wurde. Es ist klar, in Mühleberg kann kein Tsunami stattfinden, aber zum Beispiel nach einem Erdbeben könnte Radioaktivität im selben Umfang wie in Fukushima freigesetzt werden.
Welche Sicherheitsvorkehrungen funktionieren und welche versagen im Atomkraftwerk Mühleberg?
Ja, das haben wir nicht untersucht. Wir haben vor allem untersucht, was im Bereich der Katastrophenschutz abläuft. Sie wissen, dass in Bern zwei Zonen, eine Notfallschutzzone, vorbereitet sind. Es sind Jodtabletten vorbereitet. Das Problem ist, dass die radioaktive Wolke sich so schnell bewegt, dass vorbereitete Maßnahmen eigentlich nichts bewirken würde. Es wäre nicht möglich, die Berner Bevölkerung zu schützen.
Gehen Sie denn von einem Sturm oder von einem normalen Windszenario aus?
Ja, es ist ein mittleren Wetterszenario, also eine mittlere Wetterlage, typisch mit Wind aus Westen. Es ist die Wetterlage, die am häufigsten in dieser Region vorkommt.
Welche Gebiete wären in der Schweiz dann nicht mehr bewohnbar?
Unmittelbar nach der Katastrophe müssten 90.000 Personen im Großraum Bern sofort evakuiert werden und langfristig müssten fast 200.000 Personen in der ganzen Schweiz umgesiedelt werden. Wo, das wissen wir nicht, für diese Leute ist im Moment nichts vorgesehen.
Das heißt, die gesamte Stadt Bern plus alle umliegenden Dörfer würden evakuiert längerfristig?
Ja, das ist eben das Problem. Das AKW Mühleberg ist ein Sonderfall weltweit. Es ist das einzige AKW, das so nahe an einer Großagglomeration gebaut wurde und auch an einer Hauptstadt. Und man sieht, wenn es zu einem Unfall kommen würde, dann würde massive Schwierigkeit für die Stadt Bern, für die Bevölkerung bedeuten, aber auch für die Stadt Bern als Verwaltungszentrum. Es sind insgesamt 90 Bundesämter, die in Bern angesiedelt sind. Und für diese Bundesämter gibt es einfach keine Lösung.
Sie gehen in Ihrem Szenario von einem Unglück aus. Gehen Sie auch davon aus, dass sämtliche Sicherheitsalarmsysteme und automatische Abschaltungen im Mühleberg auch versagen?
Ja, der genaue Unfallhergang wurde in dieser Studie nicht untersucht. Es ist klar, in den meisten Fällen, was zum Glück so würde, würden die Sicherheitssysteme von Mühleberg funktionieren. Aber wir haben es mit Fukushima gesehen, es ist unmöglich, ein AKW absolut sicher zu betreiben.
Sind denn die Schutzzonen, die heute bestehen, realistisch oder sind die völlig realitätsfremd?
Nein, die Schutzzonen, die, wie sie heute gedacht wurden, sind völlig realitätsfremd. Wir sehen, dass die radioaktive Wolke bis zum Boden ziehen würde. Zonen, aber also die Maßnahmen sind nur im Umkreis von 20 Kilometern um das AKW vorbereitet. Das heißt, für einen großen Teil der Bevölkerung ist da schlichtweg nichts vorhanden. Sind keine Schutzmaßnahmen geplant.
Sagt Florian Kasser, bei Greenpeace zuständig für die Atomkampagnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.aefu.ch oder www.greenpeace.ch.
Rabe Info 95,6.
Morgen ist ein großer Tag für das globale Rohstoffgeschäft. Die Aktionäre und Aktionärinnen des Rohstoffriesen Xstrata bestimmen, ob sie mit dem anderen großen Rohstoffkonzern Glencore fusionieren wollen. Beide Unternehmungen haben ihr Domizil im Steuerparadies Zug. Beide stehen ständig in der Kritik, weil sie mit ihrem Rohstoffabbau Menschen ausbeuten und die Natur zerstören. Und beiden Unternehmungen wird vorgeworfen, dass sie vor allem ihre Aktionäre und Aktionärinnen reich machen, statt der Bevölkerung in den rohstoffreichen Ländern. Markus Brun ist Leiter Entwicklungspolitik beim Hilfswerk Fastenopfer. Michael Spahr hat ihn gefragt, könnten politische Bedenken dazu führen, dass die Fusion von Glencore und Xstrata scheitert?
Also ich glaube, es wird nicht zur Fusion kommen, allerdings nicht wegen politischer Bedenken. Ich glaube, soweit ist die Rohstoffindustrie noch nicht, sondern primär wegen ökonomischer Gründe. Ich denke, es gibt insbesondere im Umfeld von Xstrata auch Aktionäre, die am momentan von Glencore offerierten Preis schlicht nicht interessiert sind.
Sie haben unter anderem auch eine Studie mitverfasst, die Republik Kongo ein bisschen mehr unter die Lupe genommen hat, wie sich dort der Rohstoffkonzern Glencore engagiert. Kann man vereinfacht sagen, am Schluss verdient die Schweiz oder der Kanton Zug mehr am Rohstoffbusiness im Kongo als die Menschen, die dort leben?
Also auf jeden Fall verdient wahrscheinlich der Kanton Zug beziehungsweise die Menschen, die im Kanton Zug leben, insgesamt vom Gesamtpaket, das Glencore an Finanzen generiert, mehr. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass selbst der Kanton Zug nicht wahnsinnig viel mehr verdient, weil wir ja auch Unternehmenssteuernreformen hatten in der Schweiz, die zumindest gewisse Teile der Angestellten auch benachteiligt haben, aber beziehungsweise dem Kanton nicht mehr die nötigen Mittel zur Verfügung stellen. Aber es ist natürlich auf jeden Fall so, dass Glencore, andere übrigens auch im Rohstoffsektor, mit verschiedensten Mitteln hoher technischer Steueroptimierungskunst die Gelder da versteuern wollen, wo es extrem günstig ist. Und da ist natürlich der Kanton Zug mit nur etwa 15,6 oder so Prozent Gewinnsteuer wesentlich günstiger als die Demokratische Republik Kongo, die beinahe das Doppelte verlangen würde.
Ein Thema ist die Steueroptimierung, ein anderes Thema ist das Verhalten an sich. Was ist besonders auch problematisch beim Engagement von Glencore in Kongo jetzt?
Ich denke, es ist natürlich ein schwieriges Umfeld, in welchem diese multinationalen Firmen agieren. Das sind ja auch fragile Staaten. Kongo ist sicher einer der fragilsten Staaten und ärmsten Staaten überhaupt. Und da ist es natürlich relativ einfach, gewisse Dinge zu tun im Umwelt- und Menschenrechtsbereich, die aus unserer Sicht keineswegs lupenrein sind. Und wir haben in unserer Studie schon im Frühjahr nachgewiesen, dass es insbesondere zu Verschmutzungen des Trinkwassers, aber auch zu ungenügenden Lohnzahlungen in den Betrieben und in den Tochterfirmen, die Glencore gehören, gekommen ist und wie wir vermuten, weiterhin kommt.
Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen global und weitsichtiger anschauen, die Schweiz wird immer wichtiger als Standort für den Rohstoffhandel, auch als Standort eben für solche Großkonzerne wie Glencore oder Xstrata. Blüht uns da auch so ein bisschen eine Gefahr wie im Moment dem Bankensektor? Im Moment wird da ziemlich frei agiert, wenig ist reguliert, man kann locker Steuer optimieren hier und könnte da eines Tages die Retourkutsche kommen.
Ich glaube, die Retourkutsche ist gar nicht so weit entfernt, wie wir hier denken. Es ist ja so, dass der Rohstoffsektor inzwischen für die Schweiz in Bezug auf das Einkommen schon mindestens so wichtig ist wie die Finanzbranche. Und es ist auch so, dass die Schweiz zu den am wenigsten regulierten Ländern diesbezüglich gehört. Und dies, um nochmal auf die Frage der Steueroptimierung zurückzukommen, wenn wir jetzt schauen, was passiert, beispielsweise in den Vereinigten Staaten, wurde gerade in den letzten Tagen ein neues Transparenzgesetz verabschiedet, das an US-Börsen kotierte Unternehmen zu viel mehr Transparenz zwingt. Dasselbe ist in der Europäischen Union in der Pipeline, darüber wird im Moment in der Kommission gesprochen in Brüssel. Und es ist anzunehmen, dass die Schweiz hier sehr schnell mitziehen muss. Und wenn sie das nicht macht, hat sie erneut ein großes Reputationsproblem.
Sagt Markus Brun, Leiter Entwicklungspolitik beim Hilfswerk Fastenopfer. Die Fastenopfer-Studie zum Engagement von Glencore im Kongo gibt es auch online unter www.fastenopfer.ch/bergbau.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem letzten Hintergrundbeitrag. Was entsteht, wenn sich Kunst- und Kulturschaffende mit dem Thema Kapital beschäftigen? Das kann man die nächsten 10 Tage in Bern entdecken. Heute Abend wird die Biennale Bern im Progger eröffnet. Das multidisziplinäre Festival, entstanden durch die Zusammenarbeit ganz vieler Kulturinstitutionen der Stadt Bern. Dieses Jahr dreht sich alles ums Thema Kapital. Ein bedeutungsschwangeres Wort, gerade in der aktuellen globalen Wirtschafts- und Finanzkrise. Wilmar Rall sprach mit Roman Brodbeck, Leiter des Kuratoriums der Biennale Bern.
Roman Brodbeck, Finanzen spielen ja bei dieser Biennale eine große Rolle. Im Zentrum steht das Thema Kapital. Da denkt man an Marx, da denkt man ans eigene Portemonnaie, an die weltweite Wirtschaftsfinanzkrise. Warum stellt ihr dieses Jahr das Thema Kapital ins Zentrum?
Man muss es vielleicht auch vor dem Hintergrund der vergangenen Biennalen sehen. Die Biennale 2010 hatte das Thema Wut. Und im Rückblick in der internen Kritik hatte man sich dann gesagt, ja, wir waren sehr gut wütig, aber eigentlich haben wir keines der Probleme damit gelöst und wir sind nicht klüger als wie zuvor, wie das halt häufig nach einem Wutanfall auch der Fall ist. Und deshalb sagten wir dann ja, denn die Gründe der Wut, die haben wir eigentlich nicht thematisiert. Und kamen dann auf Diskussionen, ja, wo liegen eigentlich die Gründe und fanden dann, dass eigentlich gerade in dieser Weltwirtschaftskrise das Kapital schon einer der Gründe ist und wir aber alle nichts davon eigentlich verstehen mehr. Weil wir sehen, dass die marxischen Modelle, die sind einfach, aber überlebt. Und das wäre doch mal was, dies zu thematisieren und die Künstlerinnen und Künstler dazu zu zwingen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Einerseits aber mit diesem Thema natürlich auch bei der Berner Bevölkerung mehr Verbindlichkeit. So hoffen wir wenigstens, mehr Verbindlichkeit zu bekommen.
Ist denn die diesjährige Biennale eine theatralische, eine künstlerische, eine wissenschaftliche Suche nach Auswegen aus dieser Wirtschafts- und Finanzkrise? Oder ist es einfach eine künstlerische Verarbeitung der Auswirkungen der Finanzkrise?
Sie ist wohl eher das Erste. Sie ist der Versuch, Auswege aufzuzeigen, aber auch den Versuch zu zeigen, dass die einfache Protestbewegung, die einfach sagt, wir verstehen zwar nicht, aber sind dagegen, dass das kein Ausweg sein kann in dieser Situation. Und wir sind uns bewusst geworden, dass wir wahrscheinlich in einer sehr komplexen Gesellschaft sind, in einer komplexen Zeit, wo die einfachen Rezepte nicht mehr funktionieren. Und so sind viele Kunstwerke eigentlich Netzwerke, die die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer darauf aufmerksam machen, wie schwierig eigentlich das Thema ist.
Die Biennale Bern ist interdisziplinär, also es gibt ganz, ganz verschiedene Veranstaltungen eben über bildende Kunst, wissenschaftliche Vorträge, Veranstaltungen, Theater und so weiter. Ganz viele Berner Kulturinstitutionen machen da mit. Können Sie eine Veranstaltung kurz beschreiben, die Sie den Besucherinnen und Besuchern empfehlen würden?
Also ich würde sicher die Veranstaltung Schwarzmarkt am Freitag empfehlen, wo 60 Expertinnen und Experten Auskunft geben in einer wunderschönen Installation. 60 Tische und die Leute sitzen da und geben einfach aus ganz verschiedenen Ecken Auskunft im weitesten Sinne über Geld. Das Geld ist das Thema historisch heute, Geld als Gold oder Geld als Note. Von der beliebtesten Kassiererin im Coop Bern bis zu Bankdirektoren und Geldfälschern, die geben alle dort Auskunft. Und das würde ich wirklich nicht verpassen. Es ist auch das erste Mal, wo diese Installation, die schon in 15 Städten war weltweit, zum ersten Mal, wo das in der Schweiz gezeigt wird.
Dieses Jahr wurden sehr viele Produktionen speziell für die Biennale produziert, für die Biennale gemacht. Was bedeutet das für den Event selber?
Das ist eigentlich eine Not, die wir da hatten. Wir haben dann eine Tugend aus dieser Not gemacht. Die Not war die, dass im Moment, wo wir die Biennale planten, 2010, alle wichtigen Führungspositionen bei den Berner Kulturinstitutionen vakant waren. Oder die Leute gesagt haben, wir gehen. Also der Theaterdirektor, Orchesterdirektor, das Zentrum Paul Klee, die Kunsthalle, später noch die Dampfzentrale. Es war wirklich das große Vakuum. Und deshalb haben wir uns gesagt im Kuratorium, so, wir müssen da viel mehr jetzt zusammenarbeiten. Und jetzt ist es in meiner Auffassung bisher die kohärenteste Programm, nicht kohärenteste Biennale, weil es sehr viele Querverbindungen gibt, erstaunlich viele. Und ich hoffe jetzt, dass dann für die nächste Biennale 2014, wo alle die großen Institutionen wieder mitmachen wollen, wir diese Kohärenz im Programmlichen beibehalten können. Und das Ziel ist schon, die Biennale Bern zu dem interdisziplinären Festival für zeitgenössische Künste in der Schweiz zu machen.
Die Veranstaltung «Schwarzmarkt» wird morgen Freitag zwischen 20 und 22 Uhr live von Radio Rabe übertragen. Die Veranstaltung ist interaktiv, man kann sich selber auch dazusetzen und mitdiskutieren. Die Biennale Bern wird heute um 18 Uhr im Kulturzentrum Progr eröffnet. Bis am 16. September finden in Berner Kunst- und Kulturinstitutionen verschiedenste Veranstaltungen statt. Details zum Programm gibt es im Internet unter www.biennale-bern.ch. Biennale ist mit 2 N geschrieben.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Redaktion der heutigen Sendung Wilmar Rall und Michael Spahr, Redaktion und Moderation Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuhören, Adi miteinander.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.